Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu einem Artikel in der Ausgabe 1.24. Hi Robert.
Hallo Sabrina, schön dich mal wieder zu hören.
Ja, wir haben uns ja ein paar Mal gehört. Zumindest ein paar Mal über WhatsApp und so, ne?
Oder andere Telekanäle, ja.
Genau.
Nee, weil wann war die letzte Folge? Es ist schon ein paar Tage her jetzt, oder? Wir haben eine kleine Pause gemacht.
Wir waren zu schnell tatsächlich, also mit einer Aufnahme und hatten die vorgezogen, weil es uns interessiert hatte mit dem OPC damals. Deswegen wurde das dann für die 11, 12, 23, glaube ich, genutzt. Und und dann haben wir so viel vorproduziert, dass wir jetzt tatsächlich ein bisschen Pause hatten. Aber Robert ist jetzt gerade schon ein bisschen vom Glauben abgefallen, weil ich habe ihm eröffnet, dass wir jetzt mit diesem Interview heute einen Aufnahmemarathon wieder starten. Und wir nehmen fast jedes Wochenende jetzt wieder auf. Von daher. Ich sehe die Freude in deinem Gesicht.
Ich hab vorhin noch zu meiner Familie gesagt, im Dezember wird alles ein bisschen ruhiger. Keine Termine.
Das habe ich gehört und nicht gleich mal gebucht.
Ja. So, Nein, ich freue mich natürlich. Ich freue mich natürlich, dass es wieder ein bisschen vorangeht, dass wir wieder neue Folgen aufnehmen und auch neue Themen hervorbringen. Von daher, Sabrina, ist es natürlich schön, dass du meinen Kalender fremdbestimmst.
Ja, das mache ich sehr gerne und sei gespannt auf 2024, da kommen auch coole Folgen. Aber heute haben wir natürlich auch eine mega coole Folge und zwar sind wir nicht alleine, die jetzt über Roberts Kalender sprechen, sondern wir haben Carina Kloß hier und stell dich doch einmal vor und erzähl ein bisschen was von dir, damit die HörerInnen dich kennenlernen. Hallo.
Ja, hi. Erstmal danke, dass ich hier dabei sein darf. Sehr cool. Ich bin Carina, bin seit 2019 Ergotherapeutin, seitdem eigentlich immer im psychosozialen Bereich unterwegs gewesen. Und vielleicht kennen mich die einen oder anderen von meinem Instagram-Account Psych-Ergotherapie, der auch diesen Artikel hier und auch die Podcast-Folge ermöglicht hat. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sonst noch so erzählen soll.
Vielleicht kannst du ganz kurz vielleicht erzählen, das würde mich mal interessieren, was du derzeit jetzt genau beruflich machst. Also wo bist du gerade verankert, was tust du, wenn ich fragen darf?
Klar, ich bin aktuell in einer Praxis angestellt, die innerhalb eines größeren Konzerns halt ist, was ziemlich cool ist, weil wir da sehr viel interdisziplinär auch arbeiten können. Und da bin ich vor allem im arbeitstherapeutischen Bereich. Habe da verschiedene Gruppenangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die irgendwie wieder Teilhabe am Arbeitsmarkt haben möchten, in welcher Form auch immer. Und habe aber auch Einzeltherapien, vor allem mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und da habe ich den Schwerpunkt auf ADHS und Traumafolgestörungen.
Jetzt hast du dich ja auch mit dem Thema Queerness beschäftigt oder beschäftigst dich damit. Auch der Artikel dreht sich ja letztendlich auch darum. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das genau ist. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere schon was darüber gehört hat, vielleicht nicht was damit anfangen kann oder so oder nicht genau weiß jetzt, was das ist. Genau, vielleicht kannst du kurz erklären, was bedeutet das und wie du genau auf dieses Thema eben gekommen bist.
Ja, Queerness ist ein Überbegriff, der alle Menschen unter einen Hut setzt, die schwul, lesbisch, bisexuell, aber auch trans, nicht binär, alles, was irgendwie so von der Standardnorm abweicht, vereint. Und ich bin dazu gekommen, weiß ich nicht, mit 12, 13, 14, als ich das erste Mal gegoogelt habe, bin ich vielleicht lesbisch. Und habe dann 10 Jahre später gemerkt, okay, ich bin bisexuell, was ich halt bis dahin auch irgendwie nicht so ganz kannte, war ja auch nicht so Teil der Öffentlichkeit. Und seitdem bin ich tief innerhalb der Community, habe einen Freundeskreis, Bin in einem Buchclub, wo wir queere Bücher lesen. Ja, und habe auch KlientInnen, die queer sind.
Was sind queere Bücher, wenn ich mal fragen darf, Karina? Also wie gesagt, wir haben vorher kommuniziert miteinander, dass wenn irgendwas unklar ist, dass ich da nochmal nachhaken darf, weil ich eben mit dem Thema nicht so sehr vertraut bin.
Ja, das sind Romane, die Hauptfiguren haben, die im queeren Spektrum sind. Also Geschichten über zum Beispiel zwei lesbische Frauen oder über eine Transperson. Genau. Da suchen wir uns dann regelmäßig ein Buch aus und dann quatschen wir darüber.
Super.
Okay. Wir tauchen weiter ein in die Thematik. Bitte gib uns doch mal einen Überblick über Differenzierung der über Differenzierung im Bereich Geschlecht, Sexualität bzw. Geschlechtsidentitäten und genau, sexuelle Identitäten.
Genau, fangen wir mal mit der sexuellen Identität an, beziehungsweise der sexuellen Orientierung. Das ist ein Bereich, wo wir sagen, oder uns die Frage stellen, zu welchen Menschen fühle ich mich sexuell angezogen? Und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Die meisten Menschen haben eine sexuelle Anziehung für Menschen des anderen Geschlechts. Das ist dann die Heterosexualität. Viele kennen dann noch die Homosexualität, also die Anziehung zu Menschen mit demselben Geschlecht, wie man das selbst hat. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich das große Spektrum der Bisexualität, wo nochmal verschiedene sexuelle Orientierungen auch runterfallen und das Spektrum der Asexualität. Und dann haben wir das andere Thema der Geschlechtsidentität und darunter versteht man ja das eigene Rollenbild, das eigene Identitätsbild. Bin ich Mann, Frau? Bin ich nicht binär? Also fühle ich mich irgendwo zwischen den beiden Geschlechtern oder bin ich agender? Also das heißt, fühle ich mich gar keinem Geschlecht zugehörig? Genau, das sind so die beiden Überbegriffe.
Danke dir für die Erklärung.
Genau, jetzt sind wir ja ein Ergotherapie-Podcast hier bei uns. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, wieso kann hier die Ergotherapie wichtig sein und welche Chancen siehst du für Klientinnen und Klienten durch die Ergotherapie? Also wo kann hier auch unser Ansatzpunkt sein in der, ich weiß nicht, ob man das Problematik nennen kann im Bereich Queerness? Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen.
Also das Schöne ist ja, dass die Ergotherapie klientenzentriert ist und wenn wir uns anschauen, was der Begründer der Klientenzentrierung, der Rogers, da definiert hat, dann ja, ist ein wichtiger Bestandteil die bedingungslose Akzeptanz unseres Klientels. Und das geht natürlich nicht, wenn wir uns niemals mit unseren eigenen Vorurteilen beschäftigt haben. Und Menschen, die queer sind, haben laut sehr vieler Studien einfach viel mehr Diskriminierungserfahrung als jemand, der vielleicht hetero ist oder cisgender, was dazu führt, dass man mehr Erkrankungen hat wie Depressionen, Angststörungen, Herzerkrankungen, Migräne. Sorry, das war gerade mein Hund. Ich hoffe, ihr habt den nicht gehört.
Völlig okay.
Alles in Ordnung.
Bei Sabrina hechelt manchmal auch der Hund ins Mikro. Das ist.
Okay.
Heute ist er raus.
Ah, jetzt war ich gerade sicher, wo ich war.
Du hattest die Folgeerkrankungen genannt, also dass man aufgrund der Diskriminierung zum Beispiel auch an Depressionen, Migräne und so weiter
Genau,
leiden kann.
danke.
Gerne.
Ja, und dann sitzen die Menschen aufgrund des ganzen Stress, den man durch die Diskriminierungserfahrung hat, dann bei uns in der Ergotherapie, aufgrund von den ganzen Folgestörungen, die man so haben kann. Und wenn man dann auch noch irgendwie selber nicht reflektiert hat, dann kann man genau das, was zu dem Stress geführt hat, nochmal bestätigen. Und dann sind wir nicht so klientenzentriert, wie wir es sein müssten. Und deshalb ist es generell ein sehr wichtiges Thema in der Ergotherapie, dass wir uns dem bewusst sind, dass wir dem Raum geben, dass wir zeigen, hey, du hast mit deinen Themen hier deinen Platz. Und wenn wir das schaffen, dass man sagen kann, okay, du möchtest nicht Herr oder Frau genannt werden. Dann spreche ich dich mit Vor- und Nachnamen an. Wenn wir es schaffen, da ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen auch sagen können, hey, ich traue mich, mich dir zu öffnen und mich bei dir zu outen. Nur dann können wir auch wirklich die Akzeptanz entgegenbringen, um eine wirklich klientenzentrierte Bindung aufbauen zu können.
Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was Cisgender bedeutet?
Also es ist ein, ich glaube, ein griechischer Begriff, den bedeutet einfach nur gleichbleibend, also das Wort cis. Und man unterscheidet einfach zwischen Menschen, die sich die cisgender sind, das heißt Menschen, die haben das Geschlecht oder identifizieren sich mit dem Geschlecht, das sie bei der Geburt zugeordnet bekommen haben. Klingt jetzt so ein bisschen wackelig.
Das heißt, ich jetzt zum Beispiel, ich wurde als Mann geboren und fühle mich als Mann.
Genau.
So habe ich es jetzt verstanden.
Und genau, also es ist eigentlich ja einfach nur ein Begriff dafür. Und trans ist halt, ich fühle mich nicht mehr mit dem, also ich identifiziere mich nicht mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt zugeordnet wurde.
Ah ja, okay, gut. Nur einfach für die Hörerinnen und Hörer einfach so als Verständnis. Weil nicht, dass da irgendwelche Fragen natürlich aufkommen. Genau, jetzt haben wir ja über die Ergotherapie gesprochen. Jetzt geht es in der Ergotherapie ja letztendlich auch um gewisse Anliegen, auch Betätigungsanliegen oftmals. Welche Anliegen können dann dort auftreten? Vielleicht hast du auch ein Fallbeispiel für uns oder vielleicht kannst du das ein bisschen plastisch gestalten.
Boah, da gibt es so viele Beispiele. Also ich habe auch in einem Artikel bewusst eine große, also verschiedene Fallbeispiele auch reingepackt, weil das einfach so vielfältig sein kann. Ein Beispiel, das ich vor kurzem selbst bei der Arbeit hatte mit einer Klientin. Ich habe sie auch gefragt, ob ich das erzählen darf. Und da habe ich auf jeden Fall die Erlaubnis. Genau, die Person ist nicht binär, nimmt aber trotzdem die Pronomen sie und ihr. Ja, und sie möchte halt wieder auf den Arbeitsmarkt und kriegt halt wirklich Panikattacken, wenn bei dem Frau. Und jetzt war sie in einem Job und da wurde sie ständig als Fräulein, Frau, können Sie mal helfen, Dame und so weiter bezeichnet. Und das hat nach einem Arbeitstag schon so massive Panikattacken ausgelöst, dass sie den Job am Tag danach gekündigt hat. Und das ist schon ein krasses Beispiel, aber das zeigt halt, dass es nicht, dass es wirklich jede Facette auch beeinträchtigen kann. Anderes Beispiel, ein Freund von mir, der mir sehr, ja, sehr, sehr lieb mir ein Beispiel genannt hat, damit ich das auch erzählen kann. Er war leidenschaftlicher Schwimmer, ist selber trans und hat sich natürlich auch sehr für seinen Körper geschämt, weil natürlich hat er sehr viel Diskriminierung erlebt und hatte damals noch Brüste und wollte einfach nicht als Mann mit Brüsten gesehen werden. Und hat dann auch das Schwimmen aufgegeben im Sportunterricht, wollte er sich nicht vor anderen ausziehen. Es gab Diskussionen, in welcher Umkleide geht er denn? Geht er in die Frauenumkleide, in die Männerumkleide? Das alles hat dazu geführt, dass er jahrelang keinen Sport gemacht hat und auch das Schwimmen aufgeben musste. Und um da auch wieder rauszukommen, muss man sich natürlich auch wieder verschiedenen Dingen konfrontieren und sagen kann, okay, diese bedeutungsvolle Betätigung, mein liebstes Hobby, möchte ich wieder aufnehmen, jetzt nach der OP, wo ich mehr als Mann identifiziert werde. Wie kann das gelingen?
Okay. Sabrina, willst du einhaken erst, oder?
Nee, du darfst gerne einhaken, gerne.
Genau. Also, falls ihr im Hintergrund meine Tochter schreien hört, sie wird nicht geschlachtet, sondern sie wird gerade ins Bett gebracht. Genau. Ich würde mal ganz kurz, Karina, auf das Beispiel gerade mit deiner Klientin nochmal eingehen, die ihren Job gekündigt hat. Was tue ich jetzt dort als Ergotherapeut? Also, wie ist da die Herangehensweise? Das wäre jetzt so meine Frage gewesen irgendwie, weil ich finde das ein sehr, schlimme, also eine sehr schlimme Situation für diese Person. Und was kann ich als Ergotherapeut oder als Ergotherapeutin machen?
Wir haben tatsächlich sehr viel daran gearbeitet, zu schauen, welches Umfeld wäre ein leichter Einstieg, weil natürlich sind super viele Ängste auch im Kontakt mit anderen Menschen. Und dann haben wir gesagt, okay, was müsste eine Stelle erfüllen, wie finde ich heraus, ob die Stelle meine mich und alles, was ich so mitbringe, irgendwie respektieren kann. Und ja, da haben wir uns halt auf die Suche gemacht, um zu schauen, okay, wahrscheinlich erstmal kein Job, wo man unbedingt Kundenkontakt haben muss, weil da kommt es natürlich sehr schnell dazu, dass man misgendert wird. Das heißt also, misgendert bedeutet, dass man einen einfach falsch anspricht. Und haben jetzt, auch wenn es so das Ziel war, dass sie wieder in den Menschenkontakt kommt, erstmal eine Stelle gesucht, wo sie im Lagerverräumungsbereich ist, einfach um da wieder Kontakt in den Arbeitsumfeld zu kommen. Und von da an arbeiten wir weiter.
Spannend. Also danke, Robert, dass du die Frage eingeworfen hast, weil die hätte mir tatsächlich auch auf der Zunge gelegen, weil das ist ja wirklich sehr massiv für die Person. Ich würde gerne noch weitergehen. Wir Ergos lieben ja Assessments und sind da immer sehr auf der Suche. Und natürlich können wir jetzt auch unsere, die wir schon kennen, Assessments einsetzen, ne, um dann zum Beispiel die Produktivität und so weiter zu evaluieren und auch die Zufriedenheit oder sowas darzustellen. Gibt es denn jetzt hier in dem Bereich ganz spezielle Assessments, die du uns vorstellen kannst, oder wie wird das gehandhabt?
Tatsächlich keine, die mir bekannt sind. Ich habe jetzt mit der Zeit herausgefunden, dass man im Erstgesprächsbogen ein paar Sachen machen kann, damit ja so ein damit das Gespräch begonnen werden kann. Also wir haben zum Beispiel das Feld mit Geschlecht offen, also dass man das selber dann reinschreibt. Wir haben noch mal so ein Feld mit: Gibt es weitere Themen, die Sie beschäftigen? Und auch später, dadurch, dass wir halt ausschließlich mit psychisch Erkrankten arbeiten, haben wir auch einen Fragebogen hinten mit verschiedenen Symptomen, einfach auch, um nochmal nachzufragen, hey, worunter leiden Sie jetzt eigentlich? Weil manchmal kriegt man jemanden, da steht auf dem Rezept Depressionen und die Person hat dann totale Panikattacken und 10.000 Symptome, wo man das nicht so auf dem Schirm hat. Das ist immer so eine Abfrage. Und darunter auch ein Feld mit sexuelles Desinteresse. Und allein dadurch kommt man schon ins Gespräch, so dass die Person merkt, okay, ich kann mich vielleicht doch öffnen.
Und ihr nutzt jetzt gezielt eben diesen Bogen und nicht eben die Ansprache, weil eben ne, bei vielen Sachen ist es natürlich schwierig, sowas anzusprechen oder ne, da fällt man mit der Tür ins Haus, finde ich ja auch. Und ich glaube, für viele fühlt sich es auch nicht gut an, das anzusprechen, weil das machen wir jetzt auch nicht. Wir haben uns jetzt auch nicht vorgestellt mit, na, und wie sieht's aus? Ja, und da sollte man ja den Klienten auch nicht reinzwängen, aber trotzdem die Augen dafür oder das Gefühl dafür geschärft haben. Deswegen finde ich das eine schöne Methode, in so einen Fragebogen das reinzupacken, ganz am Anfang, wo zumindest auch für KlientInnen dargestellt wird, dass eine Sensibilität dafür da ist und dass das einen Raum geben kann. Das heißt, die müssen das ja jetzt nicht ausfüllen können, aber ja zum Beispiel dann später nochmal auf euch zukommen. Finde ich schön gelöst. Meine
Ja,
nächste Frage.
und wir
Oh, ja,
haben,
entschuldige.
wir haben auch noch den Vorteil, dass wir neben dem Frauen- und Männerklo ein Unisex-Toilette haben. Das ist dann nochmal so ein kleiner Hint da drauf. Ah, okay, da hat jemand mitgedacht und da ist jemand mit sensibel und das erspart uns auch sehr viel von dieser, von der Arbeit, diese Hemmschwelle zu überschreiten, weil man direkt im Eingang schon sieht, ah, okay.
Ich würde gerne weitermachen mit der nächsten Frage. Und zwar, Rollenbilder sind ja auch in der Ergotherapie ein sehr wichtiger Bestandteil. Wie macht sich denn dies in der Arbeit mit queeren Menschen in der Ergotherapie bemerkbar?
Aber ganz auch wieder ganz divers, wenn wir uns anschauen, was so MOHO steht, also eine Model of Human Occupation, wird da nochmal definiert, dass Rollen und Rollenbilder wichtig sind, weil sie den Zweck haben, Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir Menschen haben verschiedene Rollenbilder, wo wir verschiedene Bedürfnisse decken können. Und ab dem Punkt, wo einer Person ein bestimmtes Rollenbild aufgezwungen wird. Also zum Beispiel jemand, der als ja, so einem eher konservativen Umfeld lebt und vielleicht auch lesbisch ist und sagt, ja, ich möchte mich auch ein bisschen männlicher präsentieren, aber dann dieses extrem weiblich aufgezwungen bekommt, kann das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung nicht ausleben, nach Sexualität, Intimität, und so weiter. Und wir wissen, dass wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dass wir mehr Stress haben, dass es uns nicht gut geht. Und genau dahin zu schauen, zu sagen, okay, du hast gerade nirgendwo einen Platz, wo du deine Bedürfnisse in einer Rolle ausleben kannst. Und immer so wertvoll und auch immer wichtig, das in der Ergotherapie zu besprechen.
Was sind dann konkret Möglichkeiten, wie ich denn sowas auch mit demjenigen bearbeiten kann? Weil Rollenbilder sind ja, also die werden mir ja von außen auch zugesprochen, ne? Also die nehme ich ein, mich aus so einer Rolle rauszuwälzen. A, braucht viel Reflexion und B, ist das Umfeld auch an mich in dieser Rolle gewöhnt. Vielleicht magst du da mal ein paar Strategien aufzeigen, wie man da den Klienten, die Klientin begleiten kann.
Ganz schön finde ich es natürlich, wenn die Leute in der Ergotherapie diese Rollen auch ausleben können. Dass man sagen kann, hey, es ist voll in Ordnung, dass du als Mann hier mit High Heels reinkommst. Oder man sucht gemeinsam Anlaufstellen, irgendwelche Veranstaltungen, wo andere Menschen sind, die auch queer sind. Da kann man gemeinsam schauen, okay, wie ich jetzt zum Beispiel meinen Buchclub habe, gibt es ja auch viele andere Angebote. Gerade in den Großstädten gibt es da ganz viel. Aber auch online gibt es super viel, vor allem jetzt seit den ganzen Social Media Apps, die wir haben. Man findet überall Menschen, die irgendwie was Ähnliches erlebt haben, die eine ähnliche Identität, Orientierung haben, mit denen man sich austauschen kann, wo man auch ausprobieren kann, hey, ich präsentiere mich in dieser Community jetzt einfach mal weiblicher, was zum Beispiel Phoenix, das ist eine Transfrau, die hat auch eine Biografie geschrieben, in ihrem Buch beschrieben hat, dass sie gesagt hat, okay, ich bin nach dem Abi erstmal nach Berlin gezogen, weil ich weiß, da kann ich erstmal ich sein. Und dass man solche Möglichkeiten einfach ausarbeitet, wo kann ich das machen?
In verschiedener Intensität. Also einmal eben zum Beispiel Treffen online oder eben sowas oder dann tatsächlich sowas wie einen Umzug auch mal anzudenken. Okay, danke für die Bandbreite.
Super, dann übernehme ich doch gleich mal wieder. Also, in anderen Fachbereichen, Karina, ist es ja so, dass es irgendwie, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht falsch formulieren, aber irgendwie leichter ist, andere Disziplinen irgendwie mit einzubeziehen. Beziehungsweise wir wissen als Therapeutinnen und Therapeuten, wen können wir wie mit einbeziehen. Beispiel Orthopädie, mein Klient, Klientin hat noch Schmerzen nach einer Fraktur. Ich weiß, okay, ich muss eine ärztliche Vorstellung irgendwie einleiten. Wo würdest du jetzt sagen, bei diesem Thema, wo hat die Ergotherapie ihre Grenzen? Und wo wäre es tatsächlich auch sinnvoll, parallel irgendwie weiterzuverweisen oder vielleicht auch abzugeben? Auch das ist ja ein Punkt, auch in der Klientenzentrierung immer wieder wichtig. Oder wo wäre es vielleicht auch sinnvoll, andere Disziplinen mit da ja, dazuzuschalten zum Beispiel?
Also wir haben vor allem in dem Bereich der Transidentitäten natürlich die ganzen MedizinerInnen, die dabei helfen, dass man geschlechtsanpassende Optionen bekommt, sei es die Hormontherapie, Operationen. Da kann man verweisen, wenn jemand sagt, okay, ich möchte diese Schritte gehen. Ansonsten ist es wichtiger zu wissen, welche anderen Fachbereich, also welche Leute in den verschiedenen Fachbereichen sensibel sind. Dass ich weiß, okay, da ist, ich weiß, welche GynäkologInnen damit sensibel umgehen, welche PsychotherapeutInnen, welche Stationen auch damit sensibel umgehen. Weil, na, ich habe das auch erlebt, ich war ein halbes Jahr lang auch in der Psychiatrie auch tätig und die waren da schon queerfeindlich, auch dem Klientel gegenüber. Und natürlich schicke ich jetzt niemanden, der queer ist, in genau diese Stationen, worüber ich eigentlich auch weiß, es gibt eine andere Station, die super aufgeschlossen ist. Also da sind halt eher die Unterschiede, dass man sagt, okay, ich weiß, wer sensibel mit denen umgeht und wer nicht. Und dass man da dementsprechend die Disziplin mit reinnimmt. Aber gerade so zum Thema Queerness ist halt dann auf jeden Fall jemand gefragt, wenn es in Richtung Trans geht, aber bei anderen halt, wenn es halt Bedarf gibt, ne? Wer Depressionen hat, muss natürlich, wenn es schlimmer wird, zum Psychiater, PsychotherapeutInnen, bei Migräne, NeurologInnen und so weiter.
Jetzt gibt es ja Menschen wie meine Person, die jetzt nicht queerfeindlich sind, aber die sich eben nicht viel mit dem Thema auseinandersetzen, weil ich auch nicht damit in Verbindung komme. Wie komme ich denn jetzt an Informationen ran, wenn ich jetzt eine Klientin oder einen Klienten bekomme, der jetzt da wirklich Hilfe braucht oder auch Begleitung braucht? Wie bekomme ich Informationen, wo ich jetzt da jemanden hinschicken kann? Also gibt es da irgendwie eine Plattform oder irgendwie, also wie schaut das aus?
Also man kann natürlich Bücher lesen. In dem Artikel habe ich auch ein paar genannt, die ich für den Beginn ganz schön finde, weil die das alles sehr leicht nochmal erklären. Es gibt aber auch super viele Anlaufstellen. In fast jeder Unistadt gibt es ein Referendariat für queere Menschen. Es gibt gemeinnützige Organisationen auch in jeder größeren Stadt. Online kann man sich auf jeden Fall reinlesen. Da gibt es so Webseiten, die alle Begriffe erklären. Man kann bei queeren Creatorinnen auch mal reinschauen. Man kennt ja so ein paar, die auch öffentlich queer sind. Da kann man einfach oder einfach den Hashtag bei Instagram eingeben und dann da mal auch vorbeischauen. Ganz bekannt hier in Deutschland ist ja Couple on Tour. Das ist das lesbische Paar, wo die Ina den Schlaganfall hatte. Die machen da auch ganz viel zu und ja, es gibt sehr, sehr viel Kostenloses, was man konsumieren kann, aber wie gesagt, man kann auch verschiedene Bücher zu verschiedenen Themen da lesen.
Vielleicht könntest du uns ja im Nachgang dann, das musst du jetzt nicht machen, uns trotzdem noch mal ein bisschen was zur Verfügung stellen. Also auch, du hast gerade gesagt, es gibt Internetseiten, wo Begriffe erklärt werden, dass wir das einfach in den Shownotes nochmal mit einspeisen können, dass, wenn sich jemand dafür interessiert, dass sich das nochmal anschauen kann, wenn es okay für dich
ja,
ist.
Ja, klar,
ich
gerne.
Überrumpel dich jetzt einfach hier. Du musst jetzt ja sagen, es wird eh aufgenommen.
Auf kurzem Weg und sonst schneiden wir es raus, Robert. Aber meine Frage stellt sich da gerade hinten an, weil das Thema ist ja in der Ergo auch noch sehr neu und die Lehrpläne, wir kennen sie, die sind jetzt nicht wirklich angepasst auf vieles und beinhalten auch nichts in Bezug auf die Queerness. Welche Schwerpunkte sollten jetzt zum Beispiel in der Ausbildung dafür gesetzt werden und wo können sich Lehrkräfte und Interessierte noch weitere Infos holen? Das geht ja jetzt ziemlich einher mit der Frage, die auch Robert gestellt hatte.
Ja, also Infos natürlich bei den Quellen, die ich auch gerade so ein bisschen genannt habe. Ich glaube, dass die Auszubildenden aufgeklärter sind als die Lehrkräfte, einfach weil die Gen Z, die jetzt gerade die Ausbildung macht, einfach sehr viel mitbekommt. Die sind viel aufgeklärter. Alleine, ich meine, ich bin gerade 28, die 18-Jährigen heute, die sind komplett aufgeklärt, die kennen jede Geschlechtsidentität, jede sexuelle Orientierung besser, als ich es damals kannte. Und ich glaube, da ist eher der Nachholbedarf bei den DozentInnen, bei den AnleiterInnen in den Praxen. Aber was ich in der Ausbildung ultra wichtig fände, wäre generell das Thema Diskriminierung. Also, dass man eher die Kategorien lernt, was macht eine Diskriminierung aus, was sind die Folgen, wie gehe ich damit um, wie kann ich mich selber reflektieren, wie gehe ich auch mit dem Schmerz um, zu wissen, ich bin gerade auch irgendwie diskriminierend, ich habe diese Vorurteile. Das ist, finde ich, eine wichtige Kompetenz, die in der Ausbildung irgendwie vermittelt werden muss.
Carina, wir kommen zur letzten Frage. Ist deine Sabrina noch eine Nachfrage?
Nein.
Nein, okay, sehr schön. Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Die hat noch nicht unbedingt was jetzt mit dem Thema zu tun. Du kannst es darauf beziehen, das ist dir überlassen. Wer hat dich denn bisher auf deinem Lebensweg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
Ich habe mir da zwei Personen tatsächlich überlegt. Das gibt so viele, weil ich bin sehr begeisterungsfähig und ich lese auch super gerne Biografien. Deshalb, ich könnte wahrscheinlich jetzt 100 Menschen nennen, aber ich habe mich auf zwei beschränkt. Einmal jetzt mal ein bisschen therapeutischer finde ich Marsha Linehan einfach unfassbar faszinierend. Das ist die Begründerin der DBT, also der Therapie für Menschen mit Borderline-Erkrankung. Und ich finde es einfach so genial, dass Marsha damals selber mit der Borderline-Diagnose gesagt hat, okay, ich krieg Fördergelder, ich muss mir ein Thema aussuchen und dann gesagt hat, okay, ich investiere das ganze Geld in die Forschung zu einer Erkrankung, die damals als unheilbar galt, wo man gesagt hat, boah, die Leute werden niemals gesund, die werden einen immer manipulieren und dass sie einfach es geschafft hat, ja, da sowas Geiles auf die Beine zu stellen, finde ich einfach total wahnsinnig und toll. Und zum anderen, die, die mich kennen, die werden, das wird jetzt überhaupt nicht überraschend sein, aber Taylor Swift. vor allem mit dem Zitat, dass sie Menschen nicht leiden kann, die andere mobben, verurteilen, wirklich den Hass entgegenbringen, die etwas tun, was ihnen Spaß macht. Und ich finde, das passt auch nochmal zum Artikel und auch zu der Podcast-Folge heute, weil Menschen, die queer sind, wollen einfach nur ihr Leben leben. Die tun Sachen, in Zustimmung von anderen erwachsenen Personen, die keinem anderen schaden. Und dennoch erfahren die so viel Hass, einfach nur für die Person, die sie lieben, die sie sind. Und das finde ich sehr sinnlos und ich finde, ja, dieses Zitat begleitet mich eigentlich jeden Tag.
Sehr schön. Das ist auch ein schönes Schlusswort für die Folge. Ja,
Ja.
Akzeptanz für alle, auch wie Rogers es gesagt hat.
Genau.
Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und uns in dem Thema wirklich auch weitergebracht hast und auch gezeigt hast, was die Ergo dabei machen kann. Wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt auch noch irgendwelche Fragen habt, dann schickt die uns gerne unter info@performance-skills.de. Wir leiten die weiter an Carina oder ihr wendet euch an Carina, wenn auf ihrem Instagram-Profil unter Psychergotherapie. Genau, lasst uns einfach auch eure Meinung da und eure Erfahrungen vielleicht auch. Davon können wir alle nur profitieren.
Genau, von meiner Seite natürlich auch noch vielen Dank, Carina, dass du heute da warst. Ich
Ja,
glaube,
danke.
wir konnten jetzt einiges besprechen und ich glaube, es ist sehr, sehr interessant für viele, die jetzt den Podcast hören können dann. Von daher nochmal vielen Dank von meiner Seite. Ansonsten, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hören uns bei der nächsten Folge. Sabrina, wir hören uns jetzt jedes Wochenende, hast du ja schon angedroht.
Ja, nächste Woche Ende haben wir ein Live. Ihr
Ach,
zwei.
stimmt, das können wir gleich nochmal anteasern. Sehr schön, gut, dass du es aufgreifst. Also wir werden die nächste Folge, das Q&A, werden wir versuchen live darzustellen. Ja, wir werden es natürlich auch als Audio aufnehmen, aber eben auf Instagram auch live schalten. Ich hoffe, wir schaffen das. Schaffen wir das, ne, Sabrina? Wir sind ja technisch richtig versiert.
Ja, das sind wir. Jetzt bin ich nur gespannt, ob die Folge erst nach dem Live veröffentlicht wird.
Oh.
Den musst du noch mal schneiden.
Dann muss ich nochmal schneiden. Nee, wir lassen es drin. Also, liebe
Okay,
Hörerinnen und
alles
liebe
gut.
Hörer, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, passt
Genau.
auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.